Also mein Name ist Katrin Horneck, ich bin bildende Künstlerin, ich bin in Lilienfeld, das ist in Niederösterreich, geboren, bin 38, habe eine Tochter letztes Jahr bekommen und lebe und arbeite in Wien.
Katrin Horneck ist aktuelle Monsignore Otto Mauer Preisträgerin. Diese Auszeichnung gilt als eine der wichtigsten für junge Kunstschaffende in Österreich. Seit 1981 verleiht der Otto Mauer Fonds der Erzdiözese Wien diesen Preis für bildende Kunst, die an den Wiener Priester, Künstlerseelsorger, Galeriegründer und Sammler Otto Mauer, er lebte von 1907 bis 1973, erinnert. Der Fonds wurde von Kardinal Franz König und Prälat Karl Strobel gegründet und dient im Gedenken an den Namensgeber dem Ziel, den Dialog zwischen Kirche, Kunst und Wissenschaft lebendig zu halten und weiterzuführen. Unter den mit dem Mauerpreis ausgezeichneten Künstlern finden sich unter anderem Erwin Wurm und Franz West. In den vergangenen 40 Jahren waren rund 100 prominente Vertreter aus dem zeitgenössischen Kunstbereich, Künstler, Kuratoren, Museumsdirektoren und Journalisten in der jährlich wechselnden Jury vertreten. Gespür und Berufung für künstlerischen Ausdruck, der entwickelt sich meistens schon in jungen Jahren. Bei Katrin Horneck, der aktuellen Monsignor Otto Mauer Preisträgerin, war dies nicht anders.
Ja, tatsächlich. Also ich habe wahnsinnig viel gezeichnet als Kind, was ich jetzt überhaupt nicht mehr mache. Oder habe auch total gern gebastelt oder so, aber ich weiß jetzt nicht, ob das speziell auffällig war oder ob, also meine Tochter zeichnet auch wahnsinnig gern so. Ich habe dann auch in meiner Jugend sehr gern gemalt und hatte einen BE-Lehrer, den Klaus Holloff, den ich wahnsinnig schätze, weil der mir total die Lust an der Kunst näher gebracht hat und uns auch voll den Raum gegeben hat bei sich. Der hatte dann so einen Hof, auch in unserer Freizeit, wenn wir Lust haben, der hat immer so Kurse gegeben, dass wir da mitmachen können und so. Und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich bin dann nach der Matura Florida gegangen für ein Jahr als Nanny. Und da hatte ich eine ziemliche Krise, weil ich nicht wusste, was ich studieren soll, wenn ich zurückkomme nach Wien. Und ich wusste nicht genau, ob ich Biologie studieren soll, weil es mich da auch total hingezogen hat, oder bildende Kunst. Und habe mich dann aber dann doch für die bildende Kunst entschieden und habe mich bei Monica Bonvicini auf der Akademie der Bildenden Künste in Wien beworben und bin tatsächlich gleich beim ersten Mal genommen worden so und habe dann ab da nie wieder in meinem Leben einen Pinsel in der Hand gehabt. Also es war, ich glaube, es ist eh auch so ein recht klassischer Werdegang so, aber jetzt muss ich sagen, dass sich die Biologie eigentlich, mein Interesse zu Naturwissenschaften, total inhaltlich in meine Kunst mit reinnehme. Zum einen das Recherchieren, aber zum anderen natürlich auch das Dekonstruieren dieses Wissens in einer gewissen Art und Weise. Im Studium habe ich sehr viele Residences gemacht, also habe mich in der ganzen Welt beworben und habe versucht, sehr viel weg zu sein und mich mit anderen Inhalten auseinanderzusetzen. Ich liebe es zu reisen, ich bin wahnsinnig gern mit anderen Menschen und ich bin auch sehr gern an anderen Orten, wo man dann tatsächlich auch was zu tun hat, also wo man kurzzeitig wohnt, aber dann auch Projekte realisiert, um da irgendwie tiefer einzutauchen. So. Und ich habe dann irgendwie, weil ich sehr recherchebasiert arbeite und das immer recht aufwendig ist, hat mich das immer so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen, weil ich das Gefühl gehabt habe, okay, ich bin jetzt 3 Monate dort und dann bin ich 4 Monate dort, und also so ganz unterschiedliche Kontexte. Ich war ein paar Mal in der Mongolei, in der Wüste Gobi und in Australien, in Melbourne und in Banff in Kanada und in Los Angeles und in Peking, also so wirklich so ganz unterschiedliche Orte, und es hat mich dann immer so eben so ein bisschen nicht wirklich befriedigt, weil ich das Gefühl gehabt habe, gut, du bist so kurz dort und die Projekte werden dann so oberflächlich so. Also es ist mir schon irgendwie wichtig, ich gehe ganz oft von Orten aus oder von Materialien oder von lokalen Dingen, wo ich das Gefühl habe, das ist wie so ein Anker. Und dann habe ich mir eben irgendwann gedacht, okay, vielleicht sollte ich anfangen, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, die planetarisch, also am ganzen Planeten, Relevanz haben, aber auch ganz lokal Auswirkungen haben. Und so bin ich eigentlich zu diesem Themenfeld gekommen, des Anthropozäns, weil dem Anthropozän kann ich in einer Zelle meines Körpers nachspüren. Das kann ich aber auch in der Mongolei verorten oder wo auch immer ich bin in der Welt.
Die künstlerische Umsetzung der Herausforderung mit dem Anthropozän überzeugte die Jury des Otto-Mauer-Fonds für die Zuerkennung des Preises. Um was geht es dabei? Seit dem Jahr 2000, zunächst von Naturwissenschaftlern diskutiert, beschreibt der Begriff Anthropozän einen neuen geologischen Zeitabschnitt, der auf das Holozän folgen könnte und unsere Gegenwart umfasst. Das menschgemachte Zeitalter. Künstlerin Katrin Horneck führt aus.
Das Anthropozän ist ein Vorschlag der Geologie. Also es gibt mittlerweile sehr viele unterschiedliche Disziplinen natürlich, die sich damit auseinandersetzen, aber es kommt aus einem geologischen Diskurs der Versuch, eine neue Epoche einzuführen, die Epoche der Menschenzeit, mit der Idee, dass der Mensch zum geologischen Faktor geworden ist und so stark und nachhaltig in das System Erde eingreift, dass man nicht mehr sagen kann, dass unter Anführungsstrichen natürliche Naturgewalten den Erdmetabolismus steuern. Und da hat es dann 2000 von Paul Crewson, der ist leider verstorben schon, der war Atmosphärenchemiker, der ist zum Beispiel bekannt geworden, weil er sich mit dem Ozonloch auseinandergesetzt hat. Und der hat eben bei einer Konferenz gesagt, okay, wir können jetzt wirklich nicht mehr vom Holozän sprechen, das ist jetzt die Erdzeit, in der wir uns formal zurzeit noch befinden. Die ist ca. 11.500 Jahre alt, wir sind im Anthropozän. Wie ich das zum ersten Mal gehört habe, hat es mir so den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich das Gefühl gehabt habe, das ist ein Bild und ein Konzept, das diese Maßstäbe so drastisch darstellt. Also diese kleine Menschenzeit und alleine die Zeit, die es braucht, bis sich ein Gebirge auffaltet, also so unvorstellbar lang, und das in Relation zu stellen, das hat mich total weggeweht. So. Ich meine, man muss dazu sagen, eben das Anthropozän als Konzept hat natürlich auch viele Probleme, so, also den Menschen ins Zentrum zu stellen, und natürlich, man muss sagen, das ist der globale Norden, der die größten Eingriffe macht, und da gibt es ganz viele andere Vorschläge, wie man das nennen könnte, aber eben auch diese ganzen Punkte finde ich sehr konstruktiv, also darüber nachzudenken und darüber zu diskutieren.
Katrin Hornigs künstlerische Praxis hinterfragt das Anthropozän in ihrer Formensprache auf vielgestaltige Weise. Jenes Zeitalter, das entscheidend von den Eingriffen des Menschen und dessen kapitalistisch getriebenen Aktivitäten geprägt ist, was tiefgreifende Veränderungen der Ökosysteme zur Folge hat. Die Künstlerin erforscht in unterschiedlichen Medien stoffliche, organische und menschliche Begegnungen. Eine zentrale Rolle spielen Reflexionen über Wechselwirkungen zwischen Mensch, Kultur und Natur sowie Transformationen, die dazu anregen, die Beziehung dieser Einheiten neu zu denken. Von Körpersteinen über die Darstellung von speicherbaren CO2-Zyklen und die Umwandlung toter Organismen zu Öl und Plastik bis hin zur Verwendung geologischer Schichten der Erde als musikalische Partituren. Die Künstlerin begreift die natürliche Mitwelt als Körper und anderswo den Homo sapiens als Naturgewalt. Katrin Horneck erläutert zu diesen Ausdrucksformen.
Eines meiner ersten Projekte in dem Zusammenhang, das vielleicht auch veranschaulicht, dass es mir nicht darum geht, da irgendwie in dieses Katastrophenthema reinzugehen, sondern das irgendwie anders zu besprechen, ist, ich habe mich mit Körpersteinen beschäftigt, also mit Blasensteinen, Harnsteinen, Nierensteinen, Gallensteinen, weil es mich aus dieser geologischen Sicht total interessiert hat, so aha, auch wir Menschen produzieren kleine Planeten und kleine Gesteinsmassen in uns. das kann doch nicht sein, dass die, also so diese moderne Vorstellung von Mensch, da ist der Mensch und da ist die Haut und dann ist der Mensch aus und da ist irgendwie der Stein und der hat irgendwie nichts mit mir zu tun oder das Gesteinische. Genau, ich dachte, aha, sehr interessant. Und habe dann eben angefangen, zum einen eine Skulpturenserie zu machen, wo ich Leute aus dem Internet angeschrieben habe, weil so Steine, so Körpersteine rollen ja, also das findet man nicht so einfach. Und habe dann entdeckt, dass es recht viele Plattformen gibt, wo Leute ihre Körpersteine posten und herzeigen. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich würde gerne mit diesen Leuten kooperieren und habe dann die Skulpturenserie Lithos begonnen. Lithos heißt eben Stein und Klammer durften die Leute immer, die dann mit mir kooperiert haben in dieser Skulpturenserie, die Skulptur so benennen, wie sie das gern wollten. Und meine erste Kooperationspartnerin war Michelle aus London und die hat mir dann ihre Körpersteine geschickt und ich habe dann, also die Serie besteht immer aus einem Stein außerhalb des Körpers, den Körpersteinen und eine vermittelnde Struktur. Manchmal ist es aus Gips eine Hand, manchmal ist es aus Ton eine geformte abstrakte Form und jedes Mal ist diese Skulptur so, dass ich versucht habe, so unterschiedliche wie Gesprächspartnerinnen zusammenzubringen. Also ich habe zum Beispiel ganz viele Gallensteine von der Stephanie auch bekommen und durch die Bewegung des Menschen oder von der Stephanie haben sich diese Gallensteine total schön rund geformt. Das war so eine ganze Handvoll. Und der untere Stein, also außerhalb des Körpers, war so ein Kies, so ein Flusskiesel, der sich eben auch so geformt hat. Und diese Steine werden dann von einer Gipshand gehalten. So.
Steine, die sich unterhalb der Galle des Menschen befinden, bekommt man nicht mitgegeben, denn diese müssen untersucht werden. Für die Künstlerin Katrin Horneck waren diese aber Anlass für ein weiteres Projekt.
Da habe ich dann durch lange Recherche ganz zufällig den Herrn Professor de Sadri, Geologe an der Universität Innsbruck, ausfindig gemacht, muss ich schon fast sagen, der ist leider auch schon verstorben. Und der hat ganz lange Zeit ganz viele Körpersteine, also vom AKH und von vielen Spitälern Österreichs, zugeschickt bekommen zur Analyse und hat dann, weil er die so wahnsinnig schön fand, angefangen, diese Steine zu sammeln. Also ich bin auf die wahrscheinlich größte Körpersteinsammlung Österreichs dadurch gestoßen. Da habe ich ihn dann gebeten, ob wir kooperieren können und ob ich mir die Steine ausbauen darf und ob ich sie zum ersten Mal öffentlich zeigen kann. Und habe dann das Projekt Steine wie wir, Stones Like Us gemacht, in Kufstein in einer Höhle, in der Tischhofer Höhle, wo ich in diesem großen Höhlenbauch diese Körpersteine zum ersten Mal öffentlich zugänglich gemacht habe. Und habe dann mit der Performerin und Autorin Sabina Holz auch kooperiert. Die hat dann einen sehr schönen Text dazu auch geschrieben. Und wir haben dort so ein performatives Setting in dieser Höhle gemacht, wo wir Leute eingeladen haben, um sich die Steine anzuschauen, ihre Knochen, ihre mineralischen Anteile in ihren Körpern resonieren zu lassen mit den Höhlenwänden, um eben diese Trennung zwischen den verschiedenen Systemen, dem System Körper, Höhle und so weiter, so ein bisschen durchlässiger zu machen.
In den Lebenswegen hören Sie die Otto-Mauer-Preisträgerin Katrin Horneck. Die Künstlerin verwendet unterschiedliche Medien in ihrer Ausdrucksweise, die abhängig von der jeweiligen Thematik sind.
Eben da ich sehr material- oder ortsbezogen arbeite, also immer von ganz konkreten Situationen oder Dingen, die mich beeinflussen oder beeindrucken, ausgehe und von da weg entscheide ich dann, okay, was wäre da jetzt ein gutes Medium, um das in die Form zu bekommen. Und zum Beispiel das Projekt Casting Haze ist noch nicht ganz entschieden, in welche Form das fällt, weil das ist ein sehr langes Projekt. Das hat 2018 begonnen und geht bis 2030. Ich habe mich begonnen, mit CO2 auseinanderzusetzen. Zum einen natürlich, weil es ein Klimagas ist, aber zum anderen wollte ich dem mal so nachspüren, was das überhaupt ist, so, weil ich es total spannend finde, dass ich eben dieses CO2 zum einen einatme, aber vor allem auch ausatme, das aus meiner Lunge rausgeht, das Teil aller Verbrennungsmotoren ist, aber dann auch von zum Beispiel Muscheln im Meer aufgenommen wird und zu ihren Schalen umgebaut wird. Die müssen dann tausende Jahre backen, damit sie Kalkstein werden. Der wird dann wieder gesprengt und zermahlen und wird zu Beton. Das heißt, das, was in meinen Lungen ist und diese betonierten Hochhäuser, so könnte man auch sagen, wir sind alle irgendwie geschwisterlich oder verwandtschaftlich verbunden miteinander, und dem wollte ich irgendwie nachgehen. Da war gerade so in Diskussion, wie man dieses CO2 denn aus der Atmosphäre bekommt oder aus industriellen Prozessen uns wieder rückbinden kann oder mineralisieren kann. Also eben diesen Vorgang, die Muscheln machen, aber vielleicht nicht in Tausenden von Jahren, sondern vielleicht eher in ein paar Wochen oder Tagen. Dann habe ich mir gedacht, okay, es ist nicht so einfach, in diese Labore reinzukommen, wo diese Forschungen passieren. Ich werde eine Trophäe machen. Ich habe mir dann überlegt, ich würde gern eine Trophäe aus 14 Kilo mineralisierten CO2 machen, weil 14 Kilo ist der Durchschnitt, der eine menschliche Lunge ohne viel Bewegung im Monat an die Atmosphäre abgibt, also damit man da auch so eine körperliche Verbindung dazu hat. Also ich möchte gerne eine Trophäe entwickeln, die 14 Kilo schwer ist und die von aus der Luft geholten CO2 mineralisiert ist. Machen, und diese Trophäe soll dann bis 2030 an das Forschungsteam oder auch an alle nichtmenschlichen Projekte, wie auch immer dieses CO2 sich dann mineralisiert, vergeben werden. So, das war der Beginn dieses Projekts. Und ich habe dann eben, ich war da gerade in China und habe dann eben drei verschiedene Labore besucht, die auf unterschiedlichste Art und Weise versuchen, dieses CO2 anders zu binden. Also zum Beispiel genmanipulierte Algen, Kieselalgen, gab es Versuche, oder eben dieses CO2 durch Katalysatoren in Beton zu verwandeln, was technisch gar nicht so schwierig ist. Das Problem ist, dass man meistens mehr CO2 produziert, weil es so energieaufwendig ist, als wenn man es einfach dort lässt, wo es ist. So, das ist eigentlich die große Herausforderung.
Umgesetzt hat Katrin Horneck das Projekt unter anderem mit einem Video. Sie sagt, sie schaut einmal, was bis 2030 dann noch dazu kommt. Das Interview zu dieser Sendung wurde in ihrem Atelier in Wien-Ottakring gemacht. Hier hat Katrin Horneck einen größeren Raum zur Verfügung, große Stellagen, eine große Arbeitsfläche, viele Materialien versammelt. Hier setzt sie ihre Vorstellungen um.
Ich bin gern auf Baustellen, ich bin gern in irgendwelchen Archiven, ich bin gern in Spitälern, also an Orten, wo ich das Gefühl habe, dass ich mit der Welt anders in Berührung kommen kann oder mit Menschen anders in Berührung kommen kann. Ich beschäftige mich gern mit den unterschiedlichsten Feldern, um dann Fragen zu formulieren an Expertinnen und Experten, wo ich das Gefühl habe, wir können da gemeinsam in einen anderen Raum gehen, um drüber zu sprechen. So, ja, ich würde sagen, 90% meiner Arbeit besteht darin, zu recherchieren, wie auch immer das dann funktioniert. Also es ist manchmal, wenn ich nicht weiß, was als nächster kommt, auch sehr aufreibend. Es muss mich triggern, es muss mich irgendwie, wo ich mir denke, aha, dieser Spur würde ich gern nachgehen. Wie das jetzt werden wird als Mutter, ist natürlich ein Seilakt, aber ich genieße es dann natürlich auch total, den Computer mal zuzuklappen und mit irgendwelchen Sachen herumzugatschen mit meiner Tochter.
Die Brigittenauerbrücke wurde 1982 noch vor dem Bau der Donauinsel errichtet. Als sechsspurige Straßenbrücke ist sie nicht nur eine wichtige Verkehrsverbindung zwischen dem 20. und 21. Bezirk, sondern verfügt auch über Geh- und Radwege. Die Brigittenauerbrücke wird täglich von etlichen Menschen genutzt, doch weiß kaum jemand, was sich im Inneren der Brücke befindet. Das änderte sich mit einem Projekt von Katrin Hornig im Rahmen des Festivals Wien Modern. Dabei inszenierte man auf dem Gitterboden unter der Brücke, der zwischen den Brückenpfeilern sonst nur für Wartungsarbeiten begehbar ist, eine Multimedia-Performance. Katrin Hornig gestaltete diese mit der Komponistin Judith Unterpertinger. Hinter dem Projekt Modified Grounds stand der Gedanke, dass der Mensch des 21. Jahrhunderts durch seine Bautätigkeit jährlich bereits mehr Sedimente, Sand und Stein bewegt als alle Flüsse, Gletscher und natürliche Erosionstätigkeit zusammen. Der Mensch ist also zum geologischen Faktor geworden. Vor kurzem setzte Katrin Hornig im Südtiroler Meran das Projekt Power Plant um.
And suddenly she realized that parts of her body, of her DNA, the core of her existence, have been manufactured.
Das war ein einjahres Rechercheprojekt in Kooperation mit der AG Kunst in Bozen und Bau, die haben mich eingeladen, eine ortsbezogene Arbeit zu machen. Und ich habe dann entdeckt, dass es dort an den Outskirts, also in der Umgebung von Meran in Sinich, die zweitgrößte Kunstdüngerfabrik weltweit gegeben hat. Die ist 1924 unter Mussolini gegründet worden. Und eben dieser, neben dem CO2-Kreislauf, dem ich da gefolgt bin, bin ich hier dem Stickstoffkreislauf gefolgt. Habe eben auch Arbeiter getroffen, in der dritten, vierten Generation, deren Großväter und Väter aus südlicheren Regionen, aus Italien nach Südtirol gezogen sind oder geholt worden sind, je nachdem, um dort diese Fabrik aufzubauen. Das war auch Teil des Italienisierungsprogramms. Also eine sehr komplexe Geschichte auch. Und diese Firma ist dann eben aufgebaut worden und hat bis in den 60er Jahren Kunstdünger produziert. Dieser Kunstdünger bestehend aus Stickstoff ist einer der nachhaltigsten Materialien, die den Erdmetabolismus wahnsinnig verändern. Also ohne Kunstdünger wäre es nie möglich gewesen, dass die Erdbevölkerung so massiv wächst. Dieses System, das Haber-Bosch-Verfahren heißt das, diesen Stickstoff aus der Atmosphäre zu ziehen und zu fixieren und in Ammoniak umzuwandeln, ist auch verwendet worden, um Sprengstoff herzustellen. Und dieser Stickstoff, also in unseren Körpern, ist dieser Stickstoff ein ganz wesentlicher Grundbaustein, um die Zellen aufzubauen. Also der ist Teil aller Proteine, die bauen die DNA auf und die Hormone, also dieses Grundbasissystem, das unsere Körper informiert und am Laufen hält. Und es gibt eben Hochrechnungen, und das war hier der Ausgangspunkt, dass 50% des Stickstoffs, der in meinem Körper ist, aber auch in allen ihren Körpern und in ihrem Körper, künstlich hergestellt wurde. Also künstlich schon einmal durch Maschinen aus der Atmosphäre herausgeholt worden ist und als Düngemittel verwendet worden, bis er dann in unseren Körpern gelandet ist. Und das ist die Ausgangssituation, und ich habe dann daraus gemacht, zum einen ein Video, wo man fast einer literarischen Figur folgt, die diesem künstlichen Stickstoff in ihrem Körper nachgeht und eben in die Monte Cardini, also in diese Stickstoff-Kunstdüngerfabrik in Meran, auf die Suche geht eben und diesen Spuren bis heute folgt. Und dann habe ich dort noch eine Installation gemacht, eine skulpturale Installation. Und 5. Februar wird es vor Ort eine Intervention in den 2 Fabriksgebäuden, die es noch gibt, geben. Da wird die Sabina Holzer, mit der ich hier wieder zusammengearbeitet habe, einen Factory Walk machen, also eine choreografierte Intervention, wo dann die Leute sich mit in die ehemalige Firma begeben können, ihre Hände auf die Wände legen können und ihre Körper mit den Maschinen, mit all den Stickstoffpartikeln ins Schwingen bringen können, um da dieser Reise nochmal nachzugehen.
Ein Bild von ausgewählten Arbeiten, Katrin Hornex, können sich Interessierte heuer im Frühjahr im Jesuitenfoyer in der Bäckerstraße 18 im 1. Bezirk machen. Die Bekanntgabe der Öffnung und der Ausstellungsdaten erfolgt zeitnah. Abschließend gibt die Künstlerin Einblick in ihre aktuelle Arbeit.
Ich bin zurzeit in einem Forschungsprojekt gemeinsam mit dem Michael Wagreich, der Sedimentologe, also Geologe an der Universität Wien, und gemeinsam mit der Kira Lappé, die ist Archäologin und Geoinformatikerin, und der Maria Messar, die ist auch Archäologin. Und gemeinsam machen wir das Projekt, das heißt The Anthropocene Search, also die Anthropozäne Welle. Und da beschäftigen wir uns mit den anthropogenen Spuren unter Wien, also wie der Boden unter Wien wie ein Recorder fungiert, um all diese menschlichen Signale in sich aufzunehmen. Und diesen Signalen gehen wir in den unterschiedlichen Disziplinen nach.